Herzlich willkommen zurück zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Credibi, mir virtuell gegenüber sitzt mein Bruder, Partner, Freund, Frustra.
Ja,
und anders als in den Folgen, die wir normalerweise machen, geht es heute nicht nur um Musikveröffentlichung. Warum sage ich nicht nur? Weil wir über ein Deutschrap-Musical sprechen, was derzeit seit dem 6. Mai, also seit Freitag, beim WDR in der ARD-Mediathek zu finden ist. Die heißt Hype. Die wundervolle Serie ist geschrieben von Esra Patrick Pool, also Esra und Patrick Pool. Und sie haben tatkräftige Unterstützung von unserem Bruder Osiris bekommen, der nicht zuletzt auch Vorgruppe bei mir in der Semikolon-Tour gespielt hat. Und abseits dessen, dass er das getan hat und ich ihn sehr, sehr liebe, auch eine überragende Rolle in diesem wundervollen Stück gespielt hat.
Ja, Mann.
Das Stück handelt um Musa, einen jungen Rapper aus Köln-Porz, der versucht, seinen Hype zu bekommen. Um Musa herum bilden sich Menschen wie seine Schwester und seine Mutter, die Hava, also die in der Serie Hava heißt, die Schwester. Er hat aber auch zwei Freunde, die ihn ab und zu etwas runterziehen statt weiterhelfen. Das sind Ashraf und Akram. Den Bösewicht, der in der Story eine, wie hast du es genannt, Bruder? Plot-Twist,
ja, Bruder.
Ein Plot-Twist hingelegt hat, der dann quasi in der Serie selber.
Nein!
Doch!
Gespoilert, Bruder! Das Grauen!
Ja, aber es ist okay! Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wie ihr gerade mitbekommen habt, unsere Aufgabe ist es, darüber zu sprechen. Das heißt, wenn ihr diese Serie noch nicht gesehen habt, dann spätestens jetzt sprechen wir hiermit ein Spoilerwarnung aus.
Ja, Mann.
Ihr drückt bitte auf Stopp, falls ihr das noch ohne unseren Einfluss sehen möchtet. Gebt uns 5 Sterne auf Spotify, selbstverständlich. drückt auf YouTube-Likes und danach guckt ihr die Serie. Nachdem ihr die Serie geguckt habt, könnt ihr diesen Podcast natürlich gerne zu Ende hören oder beispielsweise ihn bei was auch immer nebenbei genießen und euch anstecken lassen, weil diese Serie lohnt sich zu gucken.
Absolut.
So weit, so gut. Bruder,
ich muss erst zu mir aber kommen, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Also Spoiler-Alert, man muss aufpassen. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dieser Serie und ich glaube, wir werden hier einiges an Werbung machen für diese Serie, aber nicht nur, weil wir sind natürlich als dieses Duo sind natürlich dafür bekannt, dass wir auch Feedback geben, dass wir auch natürlich auch mal sagen, was wir nicht so gut fanden. Da gibt es 1, 2, 3 Sachen, aber summa summarum lohnt es sich, diese Serie zu gucken. Aber bevor wir direkt einsteigen, müssen wir natürlich auch mal erwähnen, dass wir bei der Premiere dabei waren. Wir haben uns nämlich letzte Woche am Dienstag in Köln getroffen. Wir wurden eingeladen von Esra. Liebe Grüße und vielen Dank natürlich auch an der Stelle, dass du uns eingeladen hast, weil es ein sehr, sehr geiles Erlebnis war. Miriam hat moderiert, also man hatte auch die Möglichkeit, bevor man die Folgen gesehen hat, 1, 2, 3 Worte zu hören bezüglich der Hintergründe von den, wie du schon gesagt hast, Esra, von Patrick, von den Hauptdarstellern, unter anderem unserem Bruder Osiris, aber auch anderen Hauptdarstellern, die so ein bisschen das Drumherum erzählt haben. Bei dieser Location, das war ein Kino, ist natürlich ein ideales Setting, weil wir saßen auf sehr bequemen Sesseln.
Oh ja, mit Füße hoch, Bruder. Das war ja so wie nochmal eine ganz andere Klasse mit Leder, richtige Ledersitz, Mann, waren das.
Voll. Weißwein und, rechts, M&Ms links, kennst du, Bruder.
Und nicht nur das war krass, sondern weißt du, was auch noch krass war, Bruder? Dass wir am nächsten Tag frühstücken gegangen sind und ohne abzusprechen, Esra und Patrick Pool, also die Schreiber von diesem wundervollen Stück, auch dort waren. Also, ihr bekommt hier nicht nur sehr, sehr krassen Einblick in die Serie, sondern auch noch Hintergrundinformationen. Nicht alles vorweg, wir fangen jetzt an, chronologisch über diese wundervolle Serie zu sprechen.
Ja, Mann.
Und ihr werdet dann hier und da einige Informationen bekommen. Bevor wir über diese Serie sprechen, möchte ich nochmal kurz erwähnen, wer alles vor Ort war. Die Serie streckt sich über die Drehbuchautoren Esra, Patrick und Osiris, der auch mitgeschrieben hat, die alle Songs, die in diesem Musical getanzt bzw. gespielt werden, sind produziert vom Frio. Die liebe Esther hat selber auch eine Rolle eingenommen als Sunny. Der Patrick hat auch eine Rolle eingenommen als Nino Cappuccino. Und so wie diese Schreiber auch Teil der Geschichte sind, sind auch der Background dieser Menschen aus Köln-Porz. Und das war das Interessante an dieser Serie. Sie war, sagen wir mal, besetzt mit Menschen, die sehr große Kunst gemacht haben, aber zeitgleich auch real waren. Also sie haben wenig bis gar keine Schauspielerfahrung gehabt bis dato, weil das alles Menschen sind, und das ist das Besondere an dieser Serie, die tatsächlich aus Köln-Porz stammen. Also dort, wo die Serie auch spielt. Und jeder von denen hatte mindestens eine Parade hingelegt, eine Glanzleistung, einen Glanzmoment. Wir haben uns einige aufgeschrieben. Wir haben aber auch, weil wir bekannt sind für unsere Kritik, einige, ohne jetzt Probleme zu kriegen mit der Produktion, Szenen rausgeschrieben, die uns nicht so sehr gefallen haben. Es gab neben den Laien, über die wir gerade gesprochen haben, also über die etwas unerfahreneren Schauspieler, auch große Acts, wie beispielsweise Dennis Moschito, der mit Chico eine riesige Rolle in Deutschland gespielt hat.
Genau.
Es gab, als ich Tänzer gesehen habe, habe ich gesehen, dass der Wu aus Frankfurt, ganz liebe Grüße, auch ein bekannter Tänzer, auch mit dort gespielt hat. Also man hat sich wirklich die Creme de la Creme zusammengesucht, sie aber nicht die Hauptrollen spielen lassen, sondern die als professionelle Unterstützung genutzt, um dann die Hauptrollen durch eine Realness zu überzeugen. Weil das ist ja immer das ganz große Problem bei so etwas wie, ich nenne es mal, das öffentlich-rechtliche Budget, was nicht wehtut, verballert zu werden. Meistens beschäftigen sich Menschen, die außerhalb unserer Branche sind, mit diesen themenbezogenen und vor allem auch szenebezogenen Thematiken. In diesem Fall war das anders, weil tatsächlich die Leute, die diese Chance, also die diesen Schmerz erlebt haben, auch zeitgleich waren, die diesen Schmerz wiedergegeben haben. Und das war etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Abseits von den Hauptrollen gab es auch noch andere Rollen, aber wir werden jetzt von Stück zu Stück mal über die Situation sprechen.
Voll.
Bevor wir anfangen, abseits von der eigenen Musik, die dort auch komponiert wurde, von der Hauptrolle Musa, aber auch von Osiris, beziehungsweise Emo. Ich darf jetzt nicht durcheinander kommen, weil ich kenne jetzt drei verschiedene Namen von dem jungen Mann. Oder auch von Akram, der auch sehr, sehr gut gerappt hat, gab es Musikeinspielungen. Und zwar von drei Rapperinnen. Und mir ist das erst im Nachhinein aufgefallen. Es gab einen Song von Loredana, es gab einen Song, also Loredana hat mit UU Remix ein Placement gehabt. Laila hat mit Dichter, wo auch Oji Kimo im Video zu sehen war, mitgespielt. Und die Ayla oder Ailo, hieß, ich glaube, Ailo hat mit Daydreams eine Performance hingelegt. Und Bruder, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass immer zu den Szenen, wo man quasi diese Instagrammerin, die Freundin, genau, die Naila, die in der Serie die Freundin von Emo spielt, ob man deshalb immer wieder Frauen benutzt hat oder ob man versucht hat, eine Art Gleichgewicht herzustellen. Weil das hatte ich immer wieder das Gefühl, dass die Serie über diesen typischen Klischees auch immer wieder versucht, etwas Sozialkritisches hinzubringen. Weißt du, es war nicht nur so ein Schauspiel und so typisch, der geht jetzt dorthin, die hauen sich, der verkauft Drogen und er will es rausschaffen. Nein, in jeder Szene hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie kann man den Menschen etwas mit auf den Weg geben. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes.
Also ich glaube, dass die auf jeden Fall die Frauen, also die Rap-Songs von den Frauen auch bewusst genommen haben, weil in diesen, immer dann, wenn es eingespielt worden ist, hat ja auch Naila, also die Hauptdarstellerin Naila, die in dieser Serie eine Influencerin spielt, eine sehr erfolgreiche mit über Millionen Followern, die früher in Ports, also in diesem Blog aufgewachsen ist und es rausgeschafft hat auf die andere Rheinseite, wie man später erfährt, mit Domblick, das ist ganz bewusst betont worden, also jemand, der es sozusagen rausgeschafft hat und dementsprechend auch so eine starke Persönlichkeit ist, also eine starke Frau, die es geschafft hat, von unten nach oben rauszuschaffen und jetzt in einer anderen Welt spielt. Ich glaube, das ist auch der Kontrast zu Musa, weil als erstes hat man, also in der allerersten Szene hat man Musa gesehen, der beim Friseur ist und sich sozusagen die Seiten auf Null machen lässt, weil heute ein sehr, sehr besonderer Tag ist. Dieser besondere Tag hat den Hintergrund, dass er nämlich einen Festvertrag bekommt morgen, weil sein 2-jähriger Vertrag läuft aus und er geht davon aus, weil er gute Leistung gebracht hat, dass er dann fest angestellt wird. Jedenfalls geht er aus diesem Friseur raus, weil etwas passiert und damit beginnt die ganze Serie. Ein Polizist geht in diesen Friseurladen und sagt, wem gehört dieser Wagen? Der parkt gerade im absoluten Halteverbot und auf einmal passiert so eine Situation, wo ich mir natürlich auch denke, ja, kenne ich irgendwoher, wo aus einem Falschparker auf einmal so ein Schwerverbrecher wird aus der Sicht der Polizisten.
Hallo. Hallo, guten Tag. Wem gehört der Wagen da draußen?
Oh ja, das ist meiner.
Ist irgendwas nicht in Ordnung?
Naja, der steht im Parkverbot.
Ja, das tut mir leid, ich wollte nur kurz was ausladen, da kam der Kunde dazwischen. Mach nur schnell zu Ende und dann fahre ich ihn sofort weg, ja? Können Sie ihn jetzt bitte wegfahren?
Ich bin gleich fertig.
Nee, ich meine jetzt. Jetzt wegfahren.
Alles klar, kein Problem.
Malik, kannst du dem Herrn einen Schein machen?
Und dann fahre ich den gleich weg.
Ich will keinen Chai haben. Sie fahren jetzt Ihren Wagen dort weg.
Alles klar, kein Problem. Ich fahre den gleich weg. Nur schnell ausbürsten und dann fahre ich ihn wirklich weg. Wirklich kein Problem. Wirklich, können wir
gleich. Und dann kommt es zu Handgemenge. Der Polizist wird handgreiflich und die Polizistin nutzt Pfefferspray. Und das nutzt natürlich dann der Musa und filmt das Ganze und lädt das dann auf Social Media hoch. Und so beginnt die Serie. Seiten auf Null, Polizei, Pfefferspray, Hektik.
Bis zum ersten Song.
Bis zum ersten Song.
Unterstützt, man bekommt direkt im ersten Song mit, welche Attitude Musa hat mit den Zeilen, ich bin der Böse, weil sie das brauchen, unschuldig sein kann ich mir nicht kaufen. Mhm. Also man hat direkt das Gefühl, dass Musa eine Schuld mit sich trägt, die vielleicht sogar nicht seine ist. Und das geschieht ja oftmals in diesen Schicksalen, in die man reingeboren wird, ohne dass man sich aussucht, unbedingt reiche Eltern zu haben oder in einem privilegierten Ort aufzuwachsen.
Absolut.
Der Song endet, er schließt ab. Ich glaube, im ersten Teil sieht man sogar noch dass die liebe Naila, über die wir gerade gesprochen haben, ein Video von diesem Vorfall im Internet sieht und auch dieses Video teilen möchte. Sie aber von ihrer Managerin, von der lieben Esther, die in der Serie natürlich Sunny heißt, es abgeraten bekommt, sagen wir mal so.
Absolut.
Zeitgleich vor Ort bekommt man so gesagt, ey, du bekommst gerade deine Deals, die sind aber noch nicht richtig abgeschlossen, du gefährdest quasi unsere Kampagne, es geht jetzt nicht darum, kurz vor einer Vereinbarung mit der jeweiligen Firma, ich weiß jetzt nicht, um welche Firma es da genau ging.
Es geht auf jeden Fall um ein Parfüm, also es ist irgendwie ein Drogerieprodukt.
Genau, kein Name-Dropping, wir bekommen kein Geld. Also, und sie dann sagt, es geht jetzt nicht wirklich darum, dass du kurz nochmal zu Che Guevara wirst, kurz vor diesem Deal, so, halt mal den Ball flach, woher kommen jetzt diese politischen Statements so?
Ich will das nur kurz teilen, damit die Leute das sehen.
Ja, aber das passt doch gar nicht zu dir und zu deinem Content.
Aber die Leute, die es nicht sehen wollen, können ja einfach weiter swipen.
Nee, ich meine, das macht das Ganze kaputt. Weißt du postest die ganze Zeit nur so positive Vibes und so. Und wenn du dann dieses Video postest, dann geht das Ganze doch voll verloren.
Und sie ist natürlich angetan, weil sie ihr Viertel vermisst so. Sie hat es rausgeschafft, aber ist jemand, der immer wieder versucht, dort sich daran zu erinnern, woher sie kommt. So. Mhm. Und das ist natürlich das ist ein schönes Motiv, dass man so mit sich trägt, auch bodenständig bleiben zu wollen, ja. Aber es stößt ihr immer wieder gegen. Es gibt sowohl ihre alte Liebe Emmo, der sagt, ey, du hast mich hier sitzen lassen, seitdem du einen blauen Haken hast, sieht man dich nicht. Ich musste hier klarkommen und du bist raus aus dem Viertel. Ja. Aber es gibt auch beispielsweise die Schwester von der lieben Naila, die ein Kind bekommen hat und versucht, mit auf Teufel komm raus aus diesem Block rauszuziehen. So. Ja. Dabei sagt Naila, ja, aber warum? Wir sind doch auch hier aufgewachsen. Mhm. Und zwar ja auch kein Problem. Daraufhin die Schwester, ja, du bist jetzt raus, du hast leicht reden, aber wir sind immer noch hier. Mhm. Und abseits dessen, dass ich mich um mein Kind sorge, oben wurde eingebrochen, im Treppenhaus wird gedealt neuerdings. Mhm. Wir können nicht hier bleiben. Ja. Also es spielt immer wieder zwischen rein und raus. Die einen, die raus sind, die wollen am liebsten wieder rein. Und die, die noch drinnen sind, die wollen dann natürlich lieber raus.
Also, du hast leicht reden. Du wohnst jetzt auf der anderen Rheinseite mit einer schicken Wohnung, mit Domblick. Und das ist auch schön. Aber für uns ist es nicht so schön.
Und man merkt eigentlich am Anfang dieser Serie, dass der Musa da raus will mit legaler Arbeit. Also Kai, ja. Ne, obwohl er da irgendwie trotzdem nochmal auf kurze Hand irgendwie Viagra vertickt hat. Und da kommen die Palavas. Also geht er raus aus dieser Wohnung, und da übergebe ich gerne dir, und möchte zur Arbeit.
Ja, und davor passiert noch etwas sehr, sehr Interessantes. Er versucht seiner Mutter Geld zu geben und die Mutter will es als erstes nicht annehmen.
Ah ja.
Und da ist das erste Mal so eine Prise von, ey, irgendwie will sie es nicht annehmen, weil sie denkt, er wäre so wie er. Und dann fragt man sich als Zuschauer das erste Mal, wie wer und was ist da eigentlich los? Das hat uns komplett aus den Sesseln gehauen in Köln, als wir den zusammen im Kino gesehen haben. Mhm. Er frustriert neigt sich noch so rüber und sagt, hohoho, Plot-Twist. Und ich sag's, Bruder, niemals. Aber dann kam die Gänsehaut des Abends.
Verraten
aber
wir
bevor
nicht.
Wir darüber sprechen,
verraten wir noch nicht?
Nee. Okay, komm.
Es geht weiter.
Er geht zur Arbeit, bekommt dort seinen Festvertrag nicht. Der hat gesagt, ja, aber bevor ich hier vor 2 Jahren angefangen habe zu arbeiten, haben sie mir doch versprochen, dass man über einen Festvertrag in den nächsten 2 Jahren sprechen könnte.
Das mit dem Festvertrag haben Sie auf dem Schirm, ne?
Also, was meinst du?
Ja, den Festvertrag, den ich heute unterschreibe. Können wir schnell unterschreiben, machen wir direkt weiter. Ist ja gar kein großes Ding.
Ich hab dir was? Festvertrag versprochen?
Ja, Herr Topatan, wir haben doch am ersten Tag, wo ich hier angefangen habe, über die Zeitarbeitsfirma, haben Sie mir gesagt, wenn ich 2 Jahre einen guten Job machen würde, könnte man danach auf jeden Fall über eine Festeinstellung.
Also, das hast du. Nein, auf keinen Fall. Wir geben ja keine Festverträge raus, jedenfalls nicht so.
Wir machen das so hier nicht. Dann sagt, ja, aber der Mehmet hat auch einen Festvertrag. Und dann sagt Dennis so, ja, aber der hat hier schon angefangen, bevor ich hier war. So. Genau. Er hat seinen Festvertrag von jemand anderem bekommen. Es tut uns leid, wir können dir leider keinen geben. Er schmeißt die Arbeit hin, verlässt seine Arbeitsstelle, geht zu seinen Jungs nach Ports, beziehungsweise zu dieser Gruppierung von Menschen, die draußen Musik hören und Alkohol trinken. Und da ist die erste Szene, die ich so etwas kritisiere, weil ich sie etwas, also von allen Szenen fand ich 3 Szenen nicht so gut und das war eine davon und nicht
was
zuletzt.
Was genau fandest du nicht gut, Bruder?
Bruder, Wodka trinken ist Staffelah. Spaß. es geht nicht um Wodka. Es geht darum, dass er Wodka nimmt, säuft und dann, ich weiß nicht, ob es an der Musik liegt, die drunter gelegt wurde oder ob es an der Szene an sich liegt, bekommt er diesen Hass auf den Rapper Shine, der in Köln-Ports oder durch Köln-Ports in dem Moment, besser gesagt, einen Hit gelandet hat, er selber gar nicht aus dem Viertel kommt.
Mach die Scheiße auf! Mach die Scheiße auf! Bitte!
Warum?
Scheiße!
Warum? Weil das mein Hack ist, ja? Weil das mein Hack ist! Deswegen, ja? Scheiß Faker, Alter! Sieht doch schon in seiner Fresse, sieht schon sein Milchbubi-Gesicht, Alter, ja? Kommt hier in unser Viertel, Alter, und erzählt meine Geschichte, Bruder, ja? Das sind meine Streams, das sind meine Zuhörer, das ist mein Geld, das ist mein Hack!
Er kriegt dort Eier, säuft und sagt, nimm mal das Handy, nimm mich mal kurz auf. Und dann sagt er zu Luis, glaube ich, hieß er, der die Kamera hält, in die Kamera, ja, wir sind aus Köln-Ports, wir schaffen uns raus, wir haben lang genug Scheiße gefressen. So eine Szene habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, Bruder. Das ist dann etwas zu kitsch gewesen für mich. Weißt du, entweder er hat diese Eier auf Alkohol und sagt es dann morgens um 5 Uhr zu einem Freund und selbst der sagt, ja Bruder, geh mal nach Hause jetzt, weil das wäre die Realität. Er würde sagen, ja okay, sag mir das morgen nochmal normal. Keiner würde so euphorisch in eine Kamera reinsprechen, obwohl er noch nichts geleistet hat. Das ist nämlich, diese Menschen aus diesen Bezirken haben nämlich das Gefühl, dass sie das sind, was andere Menschen in ihnen sehen. Diese Eier, die er dort hat, natürlich wünscht man sie jedem, aber es hat was von einer Heldengeschichte, die dort beginnt, die aber so in der Realität nicht stattfinden würde. Zumindest habe ich jetzt noch kein Video gesehen, wo das viral gegangen ist.
Nicht in der
Art. Mal so. Vielleicht gibt es diese Videos, aber wenn da nichts passiert, werden diese Videos meistens nicht veröffentlicht. Das ist die eine einzige Szene und der Abschluss der ersten Folge, die ich nicht so gut fand. Ja. Aber der Rest, wie gesagt, da waren ultra krasse Szenen. Das mit der Mutter war krass. Diese Geschichte von Naila.
Ja, mit Naila, wir haben das aber dazwischen mit den Jungs nicht ganz erzählt. Da geht es nämlich einmal darum, dass er den Bus verpasst, weil er sich...
Oh, da gab es ja noch die... Aber nein, das kommt doch danach.
Nein, nein, das ist auf dem Weg zur Arbeit. Das ist nämlich so, dass er, also dieser Schein, das ist dieser Rapper, der sozusagen in Ports das Musikvideo gedreht hat, was viral gegangen ist. Man sieht auch ganz kurz, dass er irgendwie 1,2 Millionen Views hat auf YouTube. Dieses Video begleitet uns in der ersten Folge vor allem ganz, ganz oft, weil die Leute sich natürlich automatisch abwacken darüber, dass der ja gar nicht von dort kommt. Aber das zum Aushängeschild nimmt, um am Ende für Gesamtdeutschland dann authentisch zu wirken. Und diese Geschichte, und das ist das Interessante an der Serie, wir begegnen ganz oft gewisse Geschichten, die jemand wie ich, der zum Beispiel auch in einem Blog groß geworden bin, sehr gut nachempfinden können. Das Thema mit dem, jemand dreht am Blog ein Musikvideo und tut so, als ob er aus diesen Blogs kommt, die habe ich sehr, sehr oft gesehen. Wie oft haben wir irgendwelche Regisseure und sonst was verjagt aus dem Blog und hinterhergerannt, weil die mit einem Produktionswagen dachten, die können hier mal irgendwie spotten, ob die Location für das Projekt geeignet ist.
Ja.
Diese Geschichten.
Ah, diese Kuschelgeschichten. Aber wir haben vergessen, die zwei Jungs, die zwei sehr unkuscheligen Jungs, das sind nämlich zwei sehr unangenehme Freunde von Musa, Ashraf und Akram, die ihn an der Bushaltestelle erwischen. Er verpasst den Bus, weil er sich über diesen Schein aufregt.
Mhm.
Die sagen, komm, wir fahren dich auf die Arbeit. Er steigt ein, die fahren zu einer Tankstelle und beginnen dort mit den Worten, und das fand ich interessant, dass Akram sagt, Bruder, machst du mir jetzt auf krass, hast du 5 Klicks gemacht? Bruder, Schein hat 1,2 Millionen Aufrufe. Was denkst du eigentlich? Und Musa sagt im Hintergrund, ja, dann leck doch seine Eier. Bei dir kommt noch
heiße Luft raus. Leck doch seine Eier, du Spinner.
Ja.
Leck doch
lieber
seine
leck
Eier.
Es deine als deine armen Akram.
Halt mal deine Fresse von dir.
Ja, halt die Fresse. Komm, zeig mal. Wallah, okay, warum reicht jetzt, ey, Wallah. Ja, Wallah, reicht mal jetzt, ja, was suchst du?
Wallah, Bruder, mach mir Filme mit deinem Kollegen.
Halt deine Fresse jetzt, Alter.
Kalmate, ey. Kalmate, Jungs.
Aber das sind doch Dialoge, die habe ich so schon gehört, Bruder. Genau, das ist vor allem der Akram, Bruder, das ist wirklich, also ganz, ganz großes Lob an den Bruder. Der hat einen kleinen Knacks. Aber diesen Knacks kenne ich schon von ganz, ganz vielen Leuten, die ich im Blog aufwachsen gesehen habe. Also von daher, er ist real, real. Er ist sogar so real, dass wir auf der Veranstaltung das Gefühl haben, er ist ein bisschen zu real für die Leute, die da teilweise eingeladen worden sind. Aber das sind einige Hintergrundgeschichten, die wir natürlich erlebt haben, die außerhalb dieser Serie stattgefunden haben.
Ashraf und Akram lassen Musa im Auto. Die gehen in die Tankstelle, überfallen die und dann kommt das erste Mal Akram zum Rappen.
Mhm.
Er rappt, macht die Kasse auf, hol die Scheine raus, lass die Münzen drin. Sehe ich für dich aus, als ob ich Kleingeld brauche. Da war ich so, geil.
Mhm.
Ich gehe nicht den geraden Weg, ich bin nicht so wie mein Homie Musa. Ich würde immer die Straße wählen, gegen das System, bra, so wie Tupac. Mhm,
geile Reimkette auch.
Die können, übertrieben, die können ihre Meinung haben, Bruder, ich scheiß auf die. Ich wollte nur, dass du das, dass du siehst, dass es zwei Seiten von der Scheiße gibt. Ich feier die Rolle, die er spielt. Ich glaube auch so wie du, dass er mehr sich selber spielt als irgendeine Rolle.
Mhm.
Nicht zuletzt wegen der Veranstaltung und dass er dort schon geschienen, er hat wirklich geschienen Er hat geschrien, er hat gesagt, wir leben, Bruder. Nicht so wie Capital Bra, auch natürlich angelehnt daran, aber er sagt, Bruder, wir sind da, wir werden gesehen und wir sind real. Und als er dann so laut wurde auf der Veranstaltung, auf der Bühne und sich in Szene gebracht hat, habe ich gemerkt, dass es ungewöhnlich ruhig wurde im Publikum. Und es gibt eine Szene, und das ist das Krasse, es gibt eine Szene, bei der Hawa, die kleine Schwester von Musa, in der dritten Folge meine ich, ihre Freundinnen einlädt zum Lernen zu sich nach Ports, nachdem die gesagt haben, boah, Szene. Krass, bist du aus Ports? Wow, Naila ist auch von da und dieser Rapper Shine ist doch auch von da. Die sagt so, ja, das ist alles bei mir um die Ecke. Boah, hast du dieses Video gesehen? Jetzt kommen wir zu dem Video. Von dem Friseur, der von der Polizei geschlagen wurde, der im Halterverbot geparkt hat, und sie sagt, ja, das ist alles bei mir um die Ecke, ich kenne den. Sie sagt, boah, krass.
Aufregend.
Aufregend. Boah, wow. Ja. Und daraufhin lädt sie diese zwei Mädels ein. Ja. Zu sich nach Ports, um zu lernen.
Fehler.
Der Bruder kommt schon gar nicht, was heißt Fehler? Das ist die Realität. Der Bruder Musa kommt nicht nach Hause, weil er will die Kids in Ruhe lernen lassen. Die wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu dritt. Die fragen, wo schläft dein Bruder? Hä? Wie, ihr teilt euch ein Zimmer? Und wo schläft deine Mama? Ich habe gar keinen anderen Raum gesehen. Und dann sagt sie auf dem Hof. Wie auf der Couch? Boah, ganz schön kreativ. Aber mit einem Ton, der es in sich hat. Die setzen sich hin, die sagen, draußen, oh, Bruder, schrecklich, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Szene, super geschauspielert. Aber sagt, meine Mutter schläft auf der Couch. Die beiden fangen an, hast du draußen die Dealer gesehen? Aber die musst du doch kennen, oder? Die sind doch von hier. Boah, und im Aufzug stinkt's nach Pisse. Warum räumt denn hier keiner auf? Beziehungsweise, warum macht hier denn keiner sauber? Und Hava sitzt da, steht auf, sagt, ich muss kurz in mein Zimmer, nimmt ein Kissen und schreit erstmal rein. Warum erzähle ich euch diese Szene?
Wahnsinnige Szene. Es gibt
an dieser Stelle. Gut. Wahnsinnige Szene. Warum erzähle ich euch diese Szene und in Bezug auf Akram? Akram hat in dem Moment, wo er so laut, real für sich selber an diesem Abend war, der Veranstaltung, hat er dasselbe Gefühl ausgelöst bei mir, wie ich diese Mädchen gesehen habe, die, wie Hava sagt, zu einem Zoobesuch kommen, um in dem Zoo die Tiere zu beobachten, aber es dann doch zu real finden und verschwinden. Und diese zwei Realnessen, also es ist real, wenn es so weit weg passiert und nicht vor der Nase, aber wenn es direkt vor der Nase passiert, werden die Leute ruhig, wollen sie weggehen. Als ich nach Frankfurt gezogen bin und meine Freunde mich besucht haben, hier in Frankfurt auf der Taunusstraße, wo ich dann zu meinem Stiefvater, weil es war der einzige Ort, zu dem ich irgendeinen Draht hatte, die Leute mitgenommen habe, Bruder, die sollten normalerweise bei mir übernachten, die sind an dem Tag noch wieder nach Hause gefahren. Und es ist interessant. Es ist interessant für Leute, die nichts damit zu tun haben.
Absolut.
Aber sobald es etwas surreal wird, wollen die Leute Abstand halten.
Also die Geschichte ist sehr interessant, vor allem auch in Bezug auf, ich habe im Blog auch mit vielen Menschen in viel zu kleinen, zu wenigen Räumen gewohnt. Und meine Mutter hat auch jahrelang im Wohnzimmer auf der Couch gepennt. Das war völlig normal, wenn man gesagt hat, ja, wenn ich jetzt noch Anspruch erhebe auf ein Zimmer, dann funktioniert das mit den Kindern gar nicht. Ich kann nicht drei Kinder in einem Zimmer schlafen lassen. Für uns war es schon normal, sein Zimmer mit seinen Geschwistern zu teilen, weil man halt Geschwister hatte. So, und das ist, also das zu sehen aus der Sicht, aus der Brille, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich auch mich teilweise geschämt habe, Leute mit nach Hause zu nehmen und das im Vorfeld sehr, sehr gut geplant werden musste in Bezug auf meine Geschichte. Geschwister bleiben dann weg und sind dann nicht zu Hause oder meine Mama ist dann zu der Nachbarin nach oben gegangen, um nicht zu stören, damit wir das Wohnzimmer, was ja tendenziell immer das größte Zimmer in dieser Wohnung war, für uns zu haben. Das sind so Kleinigkeiten, aber das wurde ehrlich gesagt zu selten auch gezeigt, auch wenn es eine Realität ist und es spricht von Ports bis Frankfurt, bis München, bis nach Berlin, dieselbe Sprache, jeder kann sich da reinversetzen, diese Differenzen. Allgemein muss man sagen, dass es sehr, sehr viele Differenzen, also sehr, sehr viele Kontraste in dieser Serie gibt. Einmal hast du die Schwester erwähnt, die ja Teil der deutschen Gesellschaft sein will und versucht irgendwie auf Augenhöhe zu sein mit den deutschen Klassenkameradinnen und dann auch im Café lügen muss, so nach dem Motto, ja, ich mache auch irgendwas mit Marketing bei meiner Mama, obwohl das nicht stimmt. Und natürlich ein Akram, der am Ende des Tages ja auch Musa mehr oder weniger zum Mittäter macht, indem er ihn zwingt einzusteigen, obwohl Musa eigentlich mit dem Bus zur Arbeit kommen will und er sagt, nein Bruder, du steigst jetzt ein, wir fahren dich und auf dem Weg dahin wirst du dann Teil dieses Verbrechens. Diese Kontraste fand ich sehr interessant. Ich fand auch natürlich den Kontrast interessant zwischen einem Emo, der erfolgreich im Block geworden ist, auf dem wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, der Drogenboss im Block und
genau, auch der Boss von den beiden, Akram und Ashraf.
Genau, genau. Und die Naila, die für mich auch eine Bosshaltung hat, weil sie halt mit über Millionen Followern sehr erfolgreich ist, eine eigene Managerin hat, aber in der komplett anderen heilen Welt stattfindet. So, also es gab sehr, sehr viele Gegensätze, was das Ganze interessant macht. Auch muss man dazu sagen, jetzt haben wir nicht mal alle Protagonisten erwähnt, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Geschichten, die hintereinander wegkommen. Das macht die ganze Serie auch so spannend, weil man nicht eine Person andauernd sieht, sondern man hat immer wieder kleine Szenen, die ein, zwei Minuten gehen, vielleicht sogar drei. Und dann kommt die nächste Szene und irgendwie ist man in der Vogelperspektive und bekommt so ein Geschehen mit über alle Geschichten. Und das Lustige ist, am Ende gibt's irgendwie bei keinem ein Happy End.
Nee, aber irgendwie, also natürlich ist es zwar groß und umfangreich, aber alle haben dieselbe Suche. Die wollen gesehen werden, die wollen quasi es schaffen, Hype bekommen in dem Sinne. Mhm. Und jemand, den wir noch, über den wir gar nicht gesprochen haben, der aber eine Glanzleistung gelegt hat, ist Emo.
Absolut.
Also Osiris, ganz großer Respekt. Es ging die erste Szene, in der man ihn sieht und man hat auch immer während der ersten drei Folgen das Gefühl, wer ist dieser Emo? Emo, der Böse. Es
wird die ganze
Emo,
Zeit über ihn
Boss.
Gesprochen.
Emo, der mit Bügeleisen Leute auf masochistisch auf die Brust
Emo
brennt.
Emo-Stempel, Bruder. Emo-Stempel.
Emo-Stempel, um sie zu zeichnen.
Erzähl mir die Story nicht, ich weiß die.
Mit Bügeleisen.
Ja, Bruder, ich war dabei. Live dabei. Ich hab gesehen, wie der das ihn auf seine Brust gedrückt hat.
Bruder, Bügeleisen. Stempel. Emo-Stempel, sagen die bei uns. Ja, weißt du doch.
Ja? Deswegen. Ja, okay.
Ja, Bruder, kannst du es immer.
Aber rappt der nicht immer von Straße? Macht der nicht auf Gangster? Macht der nicht auf dies? Macht er auf das? Macht er.
Wer ist das? Und dann sieht man das erste Mal Emo. Er steigt ein mit den Worten: Für meine Läufer ist die Aussicht Ticken oder Haft. Ich hab's geschafft für einen dicken Benz Rover i8. Wir mussten kämpfen, denn wir wurden hier nicht rich geboren. Selbst meine Mutter hat die Hoffnung an mich verloren. Das ist jetzt eine Zeile, die ich auch hätte rappen können, wenn meine Mutter nicht stolz auf mich wäre. Aber in dem Kontext auch zeitgleich was mit der Geschichte zu tun hat. Mhm. Er sagt, ich weiß, aber das weiß man bis dato nicht, beziehungsweise es ist nicht offensichtlich kommuniziert. Ich habe das jetzt mit jemand anderem nochmal privat geguckt.
Ja.
Sie wusste direkt, dass
da eine Verbindung,
so, dass da irgendjemand ist, über den nicht gesprochen wird die ganze Zeit. Aber die Regisseure, beziehungsweise die Macher dieser Serie, denselben Nachnamen tragen, weil sie ein Paar sind, haben es geschafft, diese Geschichte für Menschen, die sie aufmerksam gucken, leicht genug verständlich zu lassen. Und Leute, die es nur ohne ein scharfes Auge sehen, Fragen aufkommen zu lassen und dann immer wieder überrascht zu sein. Und ich liebe es ja, überrascht
absolut
zu werden. Er rappt weiter. Ich weiß, dass Hunde treu sind und Menschen sind Verrat. Ich traue nur meinem Bruder Hamza meine rechte Hand. Mhm. Das ist, wie er selber sagt, seine rechte Hand. Mache mit Flex den Schnapp, andere mit Promo und Features. Du kleiner Pisser, rede nicht, wechsel Kohle auf Shisha.
Vor allem im Video, Bruder, wie er den so am Kragen packt.
Der guckt ihn nicht mal an, Bruder. Der hat ihn so, der sagt, du kleiner Pisser, ich wechsle mal Kohle auf Shisha. Und er stupst ihn so weg. Ich musste so lachen.
Oh Mann.
Super geschauspielert. Daraufhin bekommen Ashraf und Akram Ärger, weil sie diesen Raub begangen haben, ohne ihm Bescheid zu geben, bekommen auch ein Verbot zum Drogenverteilen. Und da merkt man, ey, Emo ist der Mann, der alle ernährt. Und in seinem Kopf macht das Emo um Menschen zu helfen, beziehungsweise er macht etwas Schlechtes und beruhigt sein Gewissen damit, dass er doch Leuten hilft.
Ja, absolut.
Auch wenn sie dadurch etwas Schlechtes tun, wie Drogen verkaufen. Mhm. Oder dass er beispielsweise es für die Familie macht. Und es gibt eine weitere Szene, die würde ich gerne anschneiden. Mhm. Später steht er mit Hamza auf dem Balkon, diskutiert darüber, dass die Leute frech werden im Viertel und dass sie härter durchgreifen müssen, schreit: Junge, ich mach das alles für die Familie.
Mm.
Und während er das schreit, sitzt, beziehungsweise liegt drinne Hamzas neugeborenes Kind am Schlafen. Und Hamza sagt: Du verstehst es nicht. Du sagst immer Familie, Familie. Aber da drinne ist mein Kind und es schläft. Du hast keinen Respekt. Und das war ein Moment, von dem ich gedacht habe: Krass, der weiß gar nicht, dass er lügt. Der weiß gar nicht, dass er das für die Familie macht. Weil, wie wir später erfahren, darf ich es lüften?
Ja, oder? Darfst du, Bruder.
Ist Emu der Bruder von Musa und hat schon seit längerer Zeit nichts mehr mit Musa, seiner Mutter und Habba zu tun.
Gar nichts mehr.
Ja. Gar nichts mehr. Im Gegenteil, kurz bevor er bei Hamza zu Hause ankommt und sie auf diesem Balkon dieses Gespräch führen, sehen Emu und Habba und ihre Mutter, beziehungsweise Emus Mutter, sich auf diesem
Flur, Hausflur,
geben keinen Ton zueinander. Und verschwinden.
Als ob das Fremde wären.
Als ob das Fremde
wären. Die nicken nicht mal, Bruder. Die gucken sich nur an und denken sich, was macht der denn hier? Und gehen weiter.
Genau das. Und genau derjenige, der am lautesten schreit für die Familie, der hat am Ende gar keine Familie.
Wahnsinn.
Das ist krass. Und kurz noch zu Habba. Du hast ja gesagt, dass sie sich alleingelassen fühlt. Und ich finde auch, dass Habba, ich schneide jetzt nochmal kurz in eine Szene, über die wir in diese Zoo-Szene, wo sie Besuch bekommt, schneide ich nochmal kurz rein, Bruder, weil es mir wichtig ist. Mhm. Sie fühlt sich auch alleine.
Absolut.
Weil sie hat weder Kontakt zu ihrem Bruder, noch ist Musa da, weil der die ganze Zeit weg ist. Mhm. Mama ist auch nicht da. Und die einzigen Leute, die sie hat, sind diese Fremden.
Mhm.
Und da passiert nämlich, dass Kinder aus sozial benachteiligten Schichten sich in der Außenwelt eine Familie suchen.
Mhm.
Und nicht zuletzt bei Menschen, die sie quasi nur stückweit tolerieren, nur stückweit in ihr Leben lassen. Nur zu Besuch, nicht übernachten, geht nach Hause, wenn wir essen. Verstehst du?
Absolut, Bruder.
Und wir so umso mehr, bitte nimm alles, was ich habe. Bitte komm zu mir nach Hause. Bitte, bitte, bitte sei mein Freund, weil ich habe niemanden.
Mhm.
Ich will hier raus. Und das ist so ein teures Ticket, voll, was man ab und zu vor die Nase gehalten bekommt. Es ist eine unfassbar gute Serie.
Also,
ich fange an zu schwitzen vor diesem Elan.
Das Besondere an dieser Szene mit Habba vor allem ist, dass ich diese Szene oder diese Thematik, dass sich vor allem auch eine weibliche Person aus so einem Milieu alleingelassen fühlt, habe ich noch nie gesehen, Bruder.
Ich auch nicht. Und das war krass. Das war Kunst.
Und dass es gezeigt wird, resultiert natürlich aus dem Grund, dass die Leute, die diese Serie gemacht haben, aus Ports kommen. Dass sie diese Geschichten kennen. Und das ist auch, klar, es ist ein glücklicher Zufall, aber Patrick und Esra Fool, die sind ein Ehepaar, die Macher, die sind so divers, dass es die Sicht eines Migrantenpaars nimmt, aber aus Mann und Frau. Weil es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Ich habe auch zwei Schwestern und die haben natürlich auch ihren eigenen Kampf. Oft kennt man nur die Geschichten von den Jungs, die keinen Ausweg sehen, außer Drogen zu dealen, weil sie halt in der Gesellschaft nicht angenommen werden. Aber die ganzen Geschichten von den Frauen, die auch Rassismus erfahren, auch Ungleichheit erfahren, die hören wir nicht. Und deswegen, also großes, großes Lob an Esra vor allem auch, die diesen Aspekt mit reingebracht hat. Ich denke auch Patrick, aber Esra, die natürlich den weiblichen Teil der Macher einnimmt. Wahnsinn. Wirklich sehr schön.
Bravo. Willst du wirklich so chronologisch jetzt wirklich alles vortragen oder wollen wir einfach mal springen? Weil ich würde gerne
springen, Bruder. Wir sind sowieso sehr weit und am Ende des Tages wollen wir natürlich auch, dass die Leute so Bock drauf haben, das Ding zu gucken. Also es macht ja gar keinen Sinn, die ganze Serie zu erklären, aber wir sollten auf ein, zwei sehr schöne Sachen nochmal eingehen.
Ja, finde ich auch. Beispielsweise gibt es das Thema von Naila. Naila ist diese Instagramerin.
Influencerin, ja.
Influencerin, Bruder. Influencerin, ja. die äh, dieses Video von diesem Polizeiübergriff hochlädt, dann Stress mit ihrem Management bekommt, gespielt von Ezra Pool, sie von der Frau, die sie engagiert hat zu diesem Shooting, beziehungsweise zu dieser Firma gehört, die mit denen sie diese Brandings abschließt, diese Endorsements, die ihr sagt, ja, wir sind so froh darüber, dass die Firma endlich verstanden hat, Diversity zu präsentieren. Also was eigentlich bedeutet, ey, endlich können wir auch mit schwarzen Menschen arbeiten. Zeitgleich, wir würden uns aber trotzdem darüber freuen, wenn wir die Haare etwas anders stylen könnten.
Es gibt eine kleine Sache, die wir besprechen müssten. Es wäre super wichtig, dass wir die Bilder für die Kampagne mit glatten Haaren machen, weil das Team hat halt ein bisschen Angst, dass Locken oder die Zöpfe oder so ein bisschen zu wild wirken könnten. Und ich meine, wir sind uns ja einig, irgendwie so eine gewisse Eleganz wäre super wichtig bei der Sache. Und ist das gut für euch?
Als ich das gehört habe, Bruder, ich habe vor Ort dir noch gesagt, Bruder, wie krass, Mann. Die erzählen wirklich eine Geschichte. Hani, ich habe diese Endorsements nicht gehabt. Also ich habe einen Autosponsor und tralala. Alles das ja, und da kann ja niemand sagen, ey, wir würden gerne so oder so. Aber ich habe die Talks schon gehabt. Ey, wir würden dich gerne so und so präsentieren. Errol, bevor wir mit der Brand sprechen, räum mal bitte dein Feed auf. Mach mal bitte so nur die erfolgreichsten Beiträge. Bitte keine Beiträge über Politik. Bitte keine Beiträge, dass es irgendwelche, dass man das... ich wortwörtlich Jutz-Feelings bekommt. Das wurde mir gesagt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, Digga, großartige Szene, großartige Inszenesetzung auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil die Leute, und da sind wir wieder beim Zoo, die Leute wollen Realness, aber die wollen sie auch nicht, wenn sie quasi zu nah ist.
Genau. Sie wollen nah dran, aber nicht zu nah. Also es ist das Zoo-Bild, was du aufmalst, ist eigentlich so geil, weil am Ende des Tages wollen wir den Leoparden sehen, aber wir wollen auch, dass da ein Gitter dazwischen ist. Wirklich. Ja, also ja. Wir wollen nicht mit dem Leopard in diesem Zoo sitzen, in diesem Käfig. Und das Gefühl wird sehr gut vermittelt. Ich finde aber auch, um auf ein Detail einzugehen, ich finde, es gibt sehr viele Szenen, wo viele Details auf den ersten Blick nicht durchkommen. Aber auch diese Sunny, die Managerin, die ja gespielt wird von Ezra, die heißt ja eigentlich nicht Sunny, die heißt ja eigentlich Sanie.
Und du musst Sanie, richtig?
Sanie, aber nenn mich ruhig Sunny.
Sunny, perfekt, ja. Das kann ich mir auch viel besser merken. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, herzukommen. Denn
ja, Sunny kann ich mir sowieso besser merken. Und dieses Thema mit den Namen, besser merken, Namen wiederholen, Namen buchstabieren, damit die korrekt aufgesprochen werden können. Das ist ja auch ein kleines Detail, was damit drinne steckt, was aber sehr gut umgesetzt ist, ohne es zu plakativ zu machen. Aber das ist mir aufgefallen. Auch die Sunny versucht, ihren Platz dort zu finden in dem Ganzen.
Ja, Bruder, das ist ja das Krasse. Das hat ja was mit Integration zu tun. Einerseits sich tolerant genug für das Fremde zu interessieren, richtig, aber andererseits auch versuchen, den Schritt auf das zu machen, was man nicht kennt. So, Sunny bietet an, die andere freut sich darüber. Aber wir kennen das ja mit den Namen und wie wird das nochmal geschrieben? Das sind abseits von Musik und Musikindustrie großartige Themen, die hier bearbeitet werden.
100%.
Ich wurde auch mehrfach nicht nur von Themen überrascht oder wie beispielsweise über die ganzen Raps und Tracks, die gemacht wurden, sondern auch durch so kleine Spielereien, dass ich beim Gucken immer wieder überrascht wurde. Die fünfte Folge fängt damit an, hoffentlich springe ich nicht zu weit, Musa schickt in der vierten Folge, nämlich bekommt Musa eine Chance, bei einem Deadline Records Label vorzusprechen, geht auf die Aftershow Party bzw. auf die Release Party von Shine, der ja dieser Ports Rapper ist, der eigentlich nicht aus Ports kommt. dort bekommt Musa Schwierigkeiten, warum auch immer, will ich jetzt nicht sagen, wird dort rausgeschmissen,
Und verprügelt auch.
Und man hat das Gefühl als Zuhörer und als Zuschauer oder Zuschauerin, dass man gerade Teil von einer Ungerechtigkeit mitbekommen hat. Man, der Junge, dem geht's gerade nicht gut.
Ja.
Die darauffolgende Folge fängt an. Man sieht Emo, den großen Bruder von Musa, wie er im Auto sitzt und sagt, ey Bruder, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Egal was ist, egal ob du draußen bist, drinnen bist, ich bin dein Bruder und du wirst auch immer mein Bruder bleiben. Szenenwechsel.
Aber er sagt das nicht zu seinem Bruder.
Er sagt es zu seinem Bruder, aber nicht zu seinem Leiblichen. Szenenwechsel, man bekommt den anderen Hörer mit und dann geht es um Hamza,
ja,
der ja eigentlich aussteigen will als rechte Hand von Emo. Und da geht es gar nicht um Musa. Mhm. Und diese Spielereien sind so oft vorgekommen. Die waren einfach fresh. Wie der Plotpoint, also Plottwist, wo die auf dem Garagedeck standen. Er, Musa, die Drogen von Emo bekommen hat und Emo gesagt hat, hast du gedacht, ich krieg dich nicht, ja? Mhm. Rennst du die ganze Zeit vor mir weg, tanzt auf dem Auto mit irgendwelchen Chayas und machst meine Scheibe kaputt und denkst, ich krieg dich nicht, gehst du nicht ans Telefon. Ja, hier, ich hab was für dich. Er gibt ihm die Drogen und Musa verkauft Viagra. Da ist ein großer Unterschied zwischen Viagra, was ja eigentlich für Spaß haben steht, und Drogen, die Sinne benebeln. Bekommt dieses Kokain und sagt, warum tust du mir das an? Das war auch eine unfassbar krasse Szene.
Wahnsinn, ja. Da war auch eine Hip-Hop-Referenz, ne? Also als die sich gegenüberstanden, habe ich sofort an das Bushido-Echo-Ghetto-Dings gedacht, wo die sich auch auf dem Dach gegenüberstanden und die Kamera ist ja auch um die herum getanzt die ganze Zeit. Also da waren einige Rap-Referenzen, unter anderem das, aber ich meine, wen wundert, das ist ja auch ein Rap-Musical und gab ja gerade auf diesem Dach gab es ja dann auch einen Rap-Duett-Part, weil die haben sich nämlich die Wörter nicht nur in den Kopf geschmissen, sondern auch richtig gut gerappt. Ich würde gerne ein, zwei Zitate bringen daraus. Und zwar, Bruder, du schuldest mir was, wie ich höre, bist du dir zu fein. Doch wenn es um Rappen und um Flexen, um Action in Texten, seid ihr dabei. Dann seid ihr die stärksten, die härtesten Typen, doch wer von euch zahlt hier den Preis? Ich habe für die Familie gekämpft, da kommen wir wieder zum Thema Familie, im wahren Leben, nicht im Studio vom Mike. Ich habe für uns alles gegeben, ich wollte nicht, dass es dir an irgendetwas fehlt. Du hattest die neuesten Sneaker, die Jacken, die Taschen, sag mir, woher kam das Pape? Ich war dein großer Bruder, das schwarze Schaf der Familie, der Teufel. Als ich zur Schule ging, lachte mich jeder aus. Ich hatte eine Aldi-Tüte als Turnbeutel.
Krasse Zeile.
Und das ist im Grunde das, was Emo dem Musa an den Kopf wirft und ihm vorwirft, undankbar zu sein. Und Emo präsentiert sich auch hier wieder als jemand, der für uns das Ganze gemacht hat und für die Familie und ich habe für euch. Und da kommt so ein Stück weit sein Charakter natürlich durch.
Der sich damit abgefunden hat, der Böse zu sein. Das ist nämlich, wenn du die Rolle annimmst, die dir dieses Schicksal schenkt, wenn du dein Schicksal so siehst, wie du es selber definierst und wie es von anderen definiert wird und nicht etwas dagegen tust und sogar diesen Stempel mitnimmst, dann wirst du dich auch nicht ändern. Du wirst dich nur damit abfinden und nur noch selbstbewusster dieser dreckige Typ sein.
Diese Rolle annehmen.
Und Musa nimmt diese Rolle nicht an. Musa sagt, schämst du dich nicht? Wegen Drogen hast du den Kontakt zu deiner Mutter verloren. Deswegen redet ihr nicht miteinander. Du sagst immer Familie, Familie, aber es passiert nichts. Also, und du tust mir schlecht. Du hast mich vergiftet. Der sagt irgendwas mit, was für Sneaker. Du hast meine Psyche gefickt, Digga. Daraufhin sagt Emo, die Gesellschaft frisst einen kleinen Jungen wie dich lebendig auf. Gerade wenn die Haare schwarz sind, Eltern noch arm sind und die Hautfarbe ist braun. Glaub mir, kaum irgendeiner kriegt eine Chance, man muss sie sich verdienen. Du hast noch Schulden bei mir, kleiner Bruder. Geh und verkauf jetzt das Kokain. Er gibt ihm diesen Beutel, Musa geht los auf die Party, dort läuft alles schief, was schief laufen kann, Musa wird rausgeschmissen aus der Party, Akram ist mit auf die Party gegangen, um für Emo die Sicherheit zu spielen, dass da alles verkauft wird, was man verkaufen kann. Musa bekommt in die Zähne und fährt dann Bus morgens um, keine Ahnung, 3, 4, 5, morgens um 6, 7, irgendwann, wenn es so langsam früh wird. Und er trifft dort den Sohn des Friseurs, der in der ersten Folge zur ersten Szene geschlagen wird.
Von den Polizisten.
Und von den Polizisten. Und der sagt zu ihm, ich werde es irgendwann hier rausschaffen, jetzt kann ich gerade nicht, ich muss meinem Vater helfen. Der hat den Laden nämlich geschlossen wegen zu viel Stress und wegen dieses Videos. Also das Video hat eigentlich dazu geführt, dass dann keine Kundschaft mehr gekommen ist, statt dazu beizutragen, dass da was aufgeklärt wird. Der Junge sagt, egal, irgendwann schaffe ich es auch hier raus und träumt dann von einem besseren Leben. Und Musa fängt dort einen sehr emotionalen Part an zu rappen bzw. zu singen. Er sagt, der Kleine ist am Träumen, aber ich lasse ihn hoffen. Also die Wahrheit, die ich weiß, hätte ihn zu hart getroffen. Jeder hat dieselben Chancen, wurde versprochen. Doch es ist sogar der Stärkste in der Gegend gebrochen. Mein Bruder macht mich zu einem Dealer, zeigt mir einen, der hier lächelt ohne Antidepressiva. Ich könnte schwören, dass es wäre Absicht, dass nur in der Nachtschicht für uns Platz ist. Und da hat, das waren Zeilen, wo ich gemerkt habe, dass er so langsam diesem Schicksal entweder beugt oder den Kopf hinhält. Er sagt, so wie wir kann das keiner verstehen. Das, was wir fühlen, könnt ihr leider nicht sehen. Ihr redet davon, wir seien das Problem, aber wir leben im Dreck. Ihr habt es weiter bequem.
Ja, das hat was von Resignation gehabt. Ne? Also ich meine, man muss dazu sagen, dass diese Szene im Bus, die ich übrigens visuell nicht so gut fand, weil das Make-up echt nicht schön und authentisch geschminkt war. Also man, also ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass er vorher geschlagen worden ist. Aber gerappt hat er das sehr, sehr gut, weil er auch da das erste Mal gebrochen war. Vorher war er nämlich der Energische, der so mäßig Wasser, so, ne? Also wenn es hier lang nicht geht, dann suche ich mir einen anderen Weg. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass er keine Aussicht mehr hat. Dass er merkt, dass es keinen Weg raus aus Ports gibt. Und dieses Gefühl oder diese Situation, ich meine, ich heiße Frustra als Künstlernamen, ich kann dieses Gefühl sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich war sehr oft in meinem Leben an diesem Punkt, wo Musa in diesem Bus war. Der Weg ist es aber natürlich trotzdem, irgendwie weiterzukommen und das rauszuschaffen.
Ja. Und ob Musa es rausschafft oder nicht und wie diese Geschichte endet, die könnt ihr in den 5 Teilen bei der ARD-Mediathek nachvollziehen. Es gibt noch 2, 3, lass uns diese Folge nicht zu lang halten, weil wir sind schon sehr, sehr krass ins Detail gegangen, oder? Es gibt 2, 3 Szenen, über die ich noch gerne sprechen würde. In einer Szene ist eine Hausparty, auf der Musa dann quasi auftritt. Da finde ich, eine Szene ist nicht so cool. Ich würde sie schon kritisch sehen, weil sie ähnlich wie die Szene mit der Wodkaflasche, nimm mal mein Handy und nimm mal mein Handy, ich habe was zu sagen, und dann so sehr dramatisch wirkt. Also es gibt eine Szene, wo so eine Rauferei ist und da wird ein Messer gezogen und Luis wird bedroht, dass der Freund von Musa und der Manager von wegen, ey, was schickst du meiner Freundin? Schwanzpicks, was denkst du, wer du bist? Nudes, Alter. Und der sagt, Digga, das ist nicht mein Schwanz. Und ich war so, oh mein Gott, gleich passiert's. Einer muss sterben. Und kleiner Spoiler, einer stirbt auch. Aber nicht in dieser Szene. Es wird das Messer gezogen. Zeitgleich hört Nino Cappuccino, der gespielt ist von Patrick Poole, der auch dieses wundervolle Stück mit Estra zusammen geschrieben hat und mit Osiris, gibt einen Livestream, hört den Song und hat diesen Chef der Deadline Records am Start. Die geben ihm Feedback, die laden ihn ein. Der sagt, stopp, mein Song wird gespielt. Während so einer Stecherei. Und dann gucken die zusammen, einfach eben gerade wollte noch jemand abgestochen werden, und in der nächsten Szene gucken die zusammen dieses Highlight des Streams an. Und da dachte ich so, ich weiß jetzt nicht, Alter. Also ich wette mit dir, der Kubaner hätte gestochen. Und dann hätte er blutend auf dem Boden gelegen, diese Szene noch gesehen
vielleicht. Das wäre real.
Das wäre real. Aber wir wollen es ja nicht nur real halten, dass sie dann zusammen gefreut und gelacht haben. war mir dann auch.
Ja, lieber so, Bruder.
Also das ne? Sowieso, Bruder, es ist ja auch ein Stück Hoffnung, was du den Leuten zeigst, um dann sie vielleicht in der Wahrheit zu beeinflussen. Du kannst jetzt nicht einfach
wie
nur
es laufen kann.
Genau, ansonsten mach NTV und anderes Thema. Ich finde es super, dass diese Szene real war, durch die Freude, die er dort empfunden hat, weil er will ja Rapper werden. Beziehungsweise ist auch im echten Leben Rapper. Ich finde es ein bisschen zu gestellt gewesen durch die Reaktion von den anderen. Trotzdem, super Szene. Ich will jetzt nicht nur hin. Oh mein Gott, ich würde am liebsten alles rausschneiden, aber wir lassen es drin, weil auch wir machen nicht nur Positivität.
Ich fand die Tanzszenen nicht so nice. Aber das liegt auch daran, dass ich, also die waren gut getanzt, ne? Also ich möchte gar nicht den Tanz kritisieren, aber ich.
Und da waren auch richtig krasse Tänzer mit dabei.
Voll,
ja. Unter anderem, also man Frankfurt. Kannte die Tänzer, der aus Frankfurt, der Wu. Der war in der Shisha-Bar-Szene mit vorne mit dabei und ich kann mir sogar vorstellen, dass er bei den Choreos, bei den anderen Leuten geholfen hat.
Safe.
Jeder hat krass getanzt. Nur wenn dann, ich weiß, was du meinst, wenn dann die so tanzen, gell, komm, ich zeig dir mal, wie es geht, und dann kommt beispielsweise auf dem Song von Leila, dieser Dichter-Song. Wenn die dann so tanzen und dann aus dem Nichts drei Männer so als
H&M-Models so, kommen dann auf einmal voilà. Mit irgendwelchen Harikats auf Synchron.
Und die kommen so aus dem Nichts mit so Dingen, Alter. Die wollen so Tanzbattle machen gegen die Frauen. Dann ist das so, ey Bruder, ihr habt doch gerade noch gechillt, dann. Was ist jetzt passiert, dass ihr auf einmal gegeneinander tanzen müsst? Ist doch alles in Ordnung. Ja, nee, immer noch besser als Stecherei, klar, so. Dass sie gegeneinander tanzen. Aber ich meine, für die Choreo war es geil. Aber für die Realness war es schmuck. Ja,
aber das ist halt dieser Musical-Aspekt. So. Also wenn diese wenigen Tanzszenen dazu führen, dass das Ganze sich Musical nennt, dann bin ich fein damit so. Weil der Song von Leila war krass, Bruder. Wir haben im Kino, saßen wir, die Anlage war richtig heftig und da hat der Song nochmal ganz anders gescheppert. Aber das waren die einzigen Szenen, wo ich echt sage, weiß ich nicht, Digga. Ansonsten, die Rap-Parts waren nice, so. Also,
die waren
als
nice.
Kontrast, ne? Also, die waren super produziert, geil gerappt und das von allen. Also, ich selber wusste ja auch nur, weil Osiris unser Bruder ist, dass der rappen kann. Ich wusste nicht, dass der Musa rappen kann. Ich wusste nicht, dass der Akram rappen kann. Und dass man das dann gesehen hat, dass sozusagen mehrere Künstler nicht nur auf schauspielerischer Ebene geglänzt haben, sondern auch auf musikalischer Ebene, war mega. War krass.
Und ich will noch eine positive, eine sehr, sehr gute, vielleicht sogar zum Schluss. Was sagst du?
Ja.
Hast du noch was auf dem
Herzen?
Nein,
Bruder, das ist ein perfekter Abschluss.
Okay, dann wollen wir nochmal die Realness unterstreichen, die in dieser Serie zu sehen ist. Es gibt eine Szene, Bruder, da bin ich gestorben. Da sitzt Akram in der Shisha-Bar, rechnet sich Schutzgeld von Rappern und Klicks zusammen. Und er sagt so, wie viel Klicks hat der nochmal? 20 Millionen. Wie viel Prozent war das nochmal? 0,04 Cent pro Klick. Und wie er das da zusammenrechnet und dann so auf schlau auf den Trichter kommt, Schutzgeld zu nehmen, ist das beste Geschäft von Rappern. Da muss ich so lachen, Bruder, weil wie oft sitzen wir mit irgendwelchen Kanaken und die wollen so uns vorrechnen, wer wie viel Geld gemacht hat in welcher Zeit. Und ich denke mir, wow, ja, fick doch nicht meinen Kopf. Aber es ist, wie es ist.
Absolut. Ich habe eine Szene, meine Lieblingsszene, und damit würde ich gerne die Folge beenden.
Ja.
Meine Lieblingsszene war, als Hava, die Schwester von Musa, nach diesem Treffen mit den, oder nach der Einladung der deutschen Mitschüler, absolut geknickt war, traurig war, am Ende war, im gemeinsamen Kinderzimmer dann zu Musa spricht und davon erzählt und beschreibt, wie sie sich fühlt, dass sie sich alleingelassen fühlt, dass Musa ja auch nicht da ist und die Mama auch nicht da ist, weil sie alleinerziehend ist und arbeiten muss. Dann so eine emotionale Situation entsteht, dass der Musa merkt, oh scheiße, meine Schwester ist traurig, ich muss sie irgendwie aufmuntern, sich neben sie setzt und dann aber sagt, ich weiß auch nicht, Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja, Mann, das war eine krasse Szene.
Das war so eine Real-Real-Szene, weil man merkt am Ende des Tages, auch er hat keine Antwort, wie es da rausgehen soll, und das ist dieser ewige Kampf und der ist sehr real gewesen. Ich bin sehr berührt von dieser Serie.
Ich auch.
Und kann sie wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Schaut euch das an. ARD Mediathek, da gibt es 5 Folgen. Ansonsten auf YouTube jede Woche eine Folge auf dem Kanal von Cosmo. Liebe Grüße an alle, die wir kennen, an Osiris, an Esra für die Einladung, an Patrick. Und ja, großes Lob an alle Schauspieler und an alle Mitwirkenden.
Auf dass wir viele weitere Staffeln von Hype mitbekommen.
Sehr gut. Ich wünsche euch so viel Spaß. Habt einen wundervollen Tag und ich freue mich so sehr aufs Ergebnis.